Morgen miteinander. Ich bin also der pastorisiert. Und wäre natürlich schön, wenn wir ja, so in regelmäßigen Gottesdienstbesuch nachher auch merkt, ja, wegen dem lebe ich länger. Aber das ist sicher nicht der Fall, das kann ich nicht garantieren. Aber ich glaube, das Leben mit Gott ist etwas, das frisch erhält. Das ist so. Wir fangen heute an mit der neuen Predigtserie Esther. Ihr habt das sicher mitbekommen. Und es ist eine Serie, die wir in zwei Teile werden machen. Es wird jetzt im August 3 Predigten geben. Nachher im September haben wir viel anderes los. Machen wir eine Pause und dann nach der Herbstferien machen wir den zweiten Teil. Machen wir dann weiter. Es ist eine Serie, die inspiriert ist vom ICF. Sie haben das mal ausgeschaffen und gemacht. Und haben ein Buch geschrieben durch der Leo Bicker oder wer auch immer das geschrieben hat. Und das könnte man auch kaufen, wer es interessiert, oder vertiefen. Viele von euch brauchen auch die Bible-App, YouVersion. Wer das braucht, darauf hat es auch einen Leseplan über Tester, den könnt ihr runterladen und könnt vielleicht das so als Ergänzung zu der Serie daheim in der stillen Zeit auch anschauen. Genau. Wer von euch kann sich erinnern, mal eine Predigt gehört haben über die Esther? Ja, es ist nicht gerade sehr viel, ich merke eher wenig. Es ist, das Buch ist ein Exot in der Bibel. Und es gibt in der Bibel nur zwei Frauen, wo man ein Buch darüber geschrieben, über sie geschrieben hat oder dank ihnen geschrieben hat, wie auch immer. Und das ist Ruth und Esther. Und im Gegensatz zu der Ruth ist das Buch Esther eher ein umstrittenes Buch in der Bibel. Es ist umstritten sowohl bei den Juden als bei den Christen. Und da gibt es verschiedene Gründe, wieso das umstritten ist. Das eine ist, dass es ein Buch ist, das viel mit Rache und Hassgefühl zu tun hat. Dann ein Grund ist, weil man bei den Qumran-Rollen, wo man viel Teil von der Bibel gefunden hat, nichts von der Esther gefunden hat. Dann haben bei den Christen in den ersten 700 Jahren findet man eigentlich nichts. Das ist kein Kommentar, weder noch eine Predigt überliefert worden über die Esther. Die grossen Reformatoren, der Calvin und der Luther, die haben auch nicht viel gehalten davon. Der Luther hat gesagt, ja, es wäre eigentlich besser gewesen, das Buch wäre gar nicht geschrieben worden. Und da gibt es noch ein Hauptproblem bei diesem Buch Esther. Im ganzen Buch kommt Gott nicht vor. Nicht ein einziges Mal wird das Wort Gott gebraucht. Also wir können schon fast sagen, das ist ein gottloses Buch. Und das sind so ein paar Gründe, wieso dass das Buch Esther umstritten ist oder vielleicht manchmal immer noch ist. Aber wir können es auch anders sehen. Wir können auch sagen, der Autor, der das Buch geschrieben hat, und wir wissen nicht, wer es ist, es gibt ein paar Vermutungen, aber wir können sagen, der Autor war einfach nur schlau gewesen, sehr schlau sogar. Er hat das Buch bewusst geschrieben als eine brillante Einladung, Gott ihre Geschichte zu entdecken. Und zwar nicht so direkt, sondern immer wieder zwischen den Zielen zu schauen, was er macht und wie er handelt. Und ich glaube, wer das Buch mit offenen Augen liest, ist natürlich sonst auch schwierig mit zuhören, aber wer das mit offenen Augen liest, der wird feststellen, dass viele so Zufälligkeiten eben nicht Zufälligkeiten sind, sondern man Gottes Spur kann erkennen durch das ganze Buch. Und jetzt wollen wir also in die Geschichte eintauchen. Das Thema von heute ist «Näher als du denkst». Wir sind im Jahr irgendwo zwischen 400 und 500 Jahre vor Christus. Wir gehen in heutig Iran, in die Stadt Susa. Ihr seht das, das ist da irgendwo, da hinten. Geht ziemlich nahe an der Grenze zum heutigen Irak. Das Susa war dazumal so eine der Hauptstädte des Persischen Reichs. Es ist die gleiche Stadt, wo auch der Daniel zum Beispiel gelebt hat. Das war nur ein bisschen früher als hier bei der Esther. Es war die Stadt, wo die Babylonier so ihre Hände hatten, Es war die Stadt, wo sie viele Juden verschleppt haben. Und die Babylonier sind ja dann nachher geschlagen worden von den Persern. Und dann war eben der persische König dort daheim. Es ist auch die gleiche Stadt, wo der Nehemia daraus kommt oder gelebt hat. Aber das war dann ein bisschen später als hier in der Geschichte von Esther. Und in dieser Stadt, weit weg von der Heimat, weit weg von Jerusalem, dort lebt Esther. König von dem persischen Reich ist der Xerxes, dazumal, zu der Zeit von Esther. Und er war der Sohn vom grossen, berühmten Darius der Erste. Der war sein Vater, glaube ich. Und der Xerxes, sein Sohn, hat also nachher regiert über das grosse persische Reich. Und er hat sich verehren wie ein Gott. Er hat sich schon fast verstanden wie ein Gott. Er war extrem reich. Und das Wort Gnade hat er wahrscheinlich gar nicht gekannt. Aber der Xerxes hat so in seinem Job als König einen schwierigen Start gehabt. Als er König geworden ist, hat er ziemlich viele Kämpfe gehabt. Und ein grosser Kampf war hier in Ägypten, wo er musste kämpfen. Dann haben die Babylonier, die sie eigentlich geschlagen hatten, haben sich auch wieder hier aufmeckern und wollten ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen. Und so hat er die ersten 3 Jahre sehr viel müssen, oder ist in sehr viel Kämpfe verwickelt gewesen. Aber er hat das alles erledigt, nach seinem Sinn, und hat seine Macht können festigen. Und jetzt, so zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte geschrieben worden ist, ist der Moment, wo man sagen kann, jetzt will er das auch feiern. Und der Xerxes, er macht nicht einfach eine Grillparty in der Waldhütte in Buchs, sondern der Xerxes, er lässt es richtig krachen. Er macht eine Monsterparty, eine Gigaparty oder wie auch immer, etwas, wo die Welt nicht kennt. Oder eben nicht unsere Welt. Also da ist das Fête de Vigneron, ist wahrscheinlich so eine Mikroparty. Oder was da in Zürich abgegangen ist, ist ein Klecks dagegen. Er ladet alle Fürsten, alle Adeligen ein und er feiert mit denen, steht 180 Tage lang. Das nennt man mal ein Fest. Und das ist ein Fest, wo natürlich, man sagt, ist Wahn, oder? Völlig Wahn. Aber es geht darum, seine Macht zu zeigen. Zeigen, was er für einen König, eben für einen Gott ist. Und das will er nicht einfach nur seinen Leuten präsentieren, sondern allen von seinen verschiedensten Provinzen, man sagt, sie so über 120, wo er die Adeligen und die Leute, die hier mitregieren, die Fürsten hat er eingeladen und ihnen wollen zeigen, was er für einen König ist. Und er stellt seine Macht zur Schau, er stellt seinen Prunk zur Schau, er stellt seinen Erfolg zur Schau. Natürlich auch mit dem Ziel, dass er noch höher auf den Thron aufrückt. Und nach diesen 180 Tagen mit den Reichen und Adeligen, dann gibt es noch eine kleine Party nebendran, die 7 Tage dauert. Und die kleine Party, dort ist einfach das ganze Volk von Susa. Von jung bis alt, von arm bis reich, sind alle eingeladen zum Mitfeiern. Und der König lässt sich nicht lumpen. Der Wein fließt in Strömen und er sagt, jeder soll bekommen, was er will. Also schenkt ein, seine Diener, die sollen da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Jeder, der dort ist, bekommt einen goldenen Becher. Dekadenz sehen wir dort. Jeder Becher ist handgemacht und es gibt keinen Becher wie der andere. Also nichts von Ikea. Und die Bibel, finde ich, auch wenn man das so liest, die Geschichte, das ist einfach faszinierend, spannend. Da sieht man, was für ein packendes Buch die Bibel ist. Und jetzt sind wir so langsam am Ende von diesem Saufgelage angekommen, von dieser 2. Party. Und dann denkt der Xerxes so, ja, jetzt wäre doch noch der Moment, diesen Leuten meine wunderbare, schöne Königin vorzustellen. Oder besser gesagt, zur Schau stellen. Und sie muss sehr schön gewesen sein. Das wird hier ausdrücklich erwähnt. So als Schlussbucke von diesem Fest möchte er seine Königin noch so auf dem Silbertablett präsentieren. Und es gibt Kommentare, die sagen, ja, sie war nur mit der Krone bekleidet gewesen. Oder einmal mit der Krone, wir wissen es nicht genau. Also das ist so ein bisschen seine Vorstellung. Und die Königin macht nicht mit. Der König trifft einen Entscheid im Suff. Und es ist eine Entscheidung, die er aber vermutlich nicht gemacht hätte, ohne Alkohol. Es ist aber eine Entscheidung auch, wo die ganze Geschichte eigentlich wirklich ins Rollen bringt. Und das zeigt auch, dass der König, der sich selber als Gott versteht, sich gar nicht selber in der Hand hat. Sondern er ist gesteuert von Macht, gesteuert von Gier, gesteuert vom Alkohol. Und seine Königin, die heisst Vashti, man könnte sagen Vashti, nein, ich denke nicht, aber Vashti oder irgend so etwas. Sie ist im Frauenpalast daheim. Und parallel zu den Adeligen, wo der Herr König ein Fest hatte, hat sie ein Fest mit den Frauen von diesen Adeligen. Und hat dort ihre eigene Party geschmissen. Und sie macht etwas Unglaubliches. Sie widersetzt sich dem Befehl vom Xerxes. Und der Mann, der platzt vor Wut. Weil das kennt er natürlich nicht als König oder als so Halbgott. Dass jemand nicht macht, was er sagt. Und so ruft er seine Berater zusammen. Und sie erlernen gerade ein neues Gesetz. Weil sie haben Angst, ja, wenn die Königin nicht macht, was der König sagt, was passiert mit unserem Land? All die armen Männer, wenn plötzlich die Frauen nicht machen, was sie sagen, oder? Da haben sie natürlich riesen Angst gehabt. Und er hat ein Dekret rausgelassen und gesagt, der Herr im Haus ist der Mann, damit das geklärt ist. Und Vashti, sie ist abgesetzt als Königin. Nur, dass das geklärt ist. Im ganzen Land. Und jetzt steht der König da ohne Königin. Und da muss natürlich eine neue hin, das geht nicht, das ist klar. Und so veranstaltet man in Susa, in dieser Stadt, einen Wettbewerb. Wir können sagen, ein Casting. Wer wird die neueste oder die schönste Königin von Susa oder von Persien? Und so werden im ganzen Reich Jungfrauen gesammelt, die schön aussehen. Und die werden dort angebracht und werden wunderbar behandelt. Kommen wir dann darauf zurück. Dann dürfen sie eine Nacht mit dem König verbringen, so als Testlauf. Und er hat dann auch die Möglichkeit, eine auszuwählen, zu erkoren als Königin. Und da kommt eigentlich Esther ins Spiel. Da kommt ihr erster Auftritt. Und schauen wir die Geschichte von außen an, dann können wir eigentlich eben wunderbar feststellen, wie Gott einen Plan hat und wie sich der Schritt für Schritt in die ganze Geschichte hineinwebt. In Susa nämlich, dort lebt ein Mann, der heisst Mordechai. Und Mordechai, er ist ein Jude. Aber er heisst nicht mehr jüdisch. Also der Mordechai ist ein persischer Name. Er stammt vom Stamm Benjamin ab und lebt schon in der vierten Generation im Exil. Und obschon wir früher schon können zurückgehen nach Jerusalem, also die Juden hätten schon wieder zurück dürfen, ist er einer von denen, der dort geblieben ist. Und vielleicht hat man das Gefühl, oder wir könnten denken, ja, er ist einer, der hat sich angepasst. Der ist ein Perser geworden dort. Der hat den Namen angenommen. Er ist Teil von dieser Gesellschaft und hat auch nicht mehr zurück wollen. Er hat vermutlich auch zu der Oberschicht gehört. In Israel vorher, oder seine Vorfahren, wo sie deportiert worden sind. Und so ist auch er nachher ein Höherer sozusagen und schafft oder ist Teil vom Königshof. Die Esther gehört zu seiner Familie, von Mordechai, aber ihre Eltern sind gestorben, sie ist Cousine von ihm. Und so nimmt er die Esther auf als seine Tochter und sie wächst bei ihm auf. Und dann wird die Esther an den Palast geholt. Und das ist nicht etwa, hallo, da bin ich Esther und ich möchte gerne mitmachen beim Casting als neue Königin. Das ist überhaupt nicht so, sondern du bist einfach abgeführt, bist schön, also bist eine Kandidatin, wir nehmen dich mit. Und wie so oft in der Bibel, lässt sie weg, was die Person fühlt oder empfindet in diesem Moment. Esther kommt also an den Königshof. Und jetzt ist es nicht so, dass man dann als Frau oder potenzielle Frau vom König direkt zu ihm kommt. Nein, zuerst muss man ein Jahr eine Kur durchmachen. Und das ist so eine Wellnessanlage. Das ist eine Kur, wo da wird man gesalbt und gepflegt. Und da hat es extra Diener, die einem einfach ein Jahr lang hegen und pflegen, dass alles stimmt. Dass die Schönheit nur so rausdrückt, dass man nachher dem König kann präsentiert werden. Und die Esther, die hat während dieser Zeit Gunst gewonnen vom Chef dieser Jungfrauen. Das war ein Eunuch, ein Diener vom König, und der hat Hegai geheissen. Und er hat eigentlich all die Frauen betreut, aber die Esther hat er wie besonders gerne bekommen. Und sie hat dafür extra Essen bekommen, wahrscheinlich Superfood, so wie wir kennen, Quinoa und weiss nicht was, Federkohl und so, wo einfach sicher wunderschön macht. Sie hat extra Dienerinnen bekommen, sie hat eine extra Wohnung bekommen im Palast, so wahrscheinlich das Penthouse zoberst oder ich weiss auch nicht. Und ist einfach besonders behandelt worden, weil sie Gunst gewonnen hat vom Hegai. Auch der Mordechai ist jeden Tag vorbeigegangen, lesen wir, um zu schauen, wie geht es denn dieser Esther. Und wir lesen, die Esther hat nicht nur Gunst gewonnen vom Hegai, sondern sie hat von allen Gunst gewonnen, die sie gesehen haben oder ihr begegnet sind. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist einfach ihre Ausstrahlung, das ist ein besonderer Mensch, sie ist sehr hübsch oder charismatisch oder was auch immer. Aber ich glaube, auch hier drin sehen wir die Handschrift von Gott, die durch sie durchwirkt. Wir sehen in der Person von der Esther die Kraft Gottes, die eigentlich in die Welt strahlt. Und ich glaube, Esther ist sich wahrscheinlich von dem nicht einmal wirklich bewusst. Gott lässt sie Gunst finden. Gott ist der, der ihr den Weg vorbereitet. Wie die Strasse breit macht, wo sie nachher drauf gehen kann. So wie wir lesen im Psalm 5,7: Der Weg des Gerechten aber ist gerade. Du ebnest seinen Weg. Und so hat sie das erleben in dieser Zeit. Und nachher, nach diesen 12 Monaten, ist es soweit. Esther ist bereit. Und wir wissen nicht, ist die Erste, die zum König gehen darf, oder die 13. Sie kommt dran, sie darf nachts zum König. Und der Xerxes ist hin und weg von der Esther. Die Esther, die ja eine jüdische Frau ist, und das hat sie auf Anraten von Mordechai nicht verraten, wird dann zur Königin erkoren. Ich denke nicht, dass sich die Esther bewusst ist in diesem Moment, warum ihr Leben so eine Wendung genommen hat, so einen Weg gegangen ist. Aber wir sehen, dass Gott hier Geschichte schreibt. Sogar dann, wenn die Esther nichts mitbekommt. Es ist kein offensichtliches Wunder. Es hat keine mahnenden Propheten, die irgendwo reinreden. Wir sehen keine leidenschaftliche Gottesbeziehung bei der Esther. Gott wirkt trotzdem. Ganz stark oder dezent, sagen wir mal, im Hintergrund von dieser Geschichte. Und wir wissen nichts von der Esther, wie sie mit Gott unterwegs war. Ob überhaupt sie eine Beziehung zu Gott hatte. Oder ob sie total angepasst war. Gesundheit. Total angepasst war an das Leben, an das persische Leben dort in Susa. Aber Gott, er hat einen Plan über das Leben der Esther. Und Gott ist der, der das führt und steuert und macht, dass der Plan schlussendlich aufgeht. Und das ist etwas, was wir auch für unser Leben dürfen nehmen. Egal, wie sie mir aussieht, Gott ist der, der einen Plan hat. Und Gott ist der, der steuert und führt. Und unser Leben auch in der Hand hat. Und vielleicht spürst du im Moment nicht viel von Gott. Vielleicht hast du im Moment keine Leidenschaft für das Reich von Gott. Oder vielleicht denkst du, ja, mein Kind, wenn es doch nur mehr mit Gott unterwegs wäre. Oder du hast einen Chef, der mega anstrengend ist. Du darfst wissen, Gott gibt dich nie auf. Gott gibt den Menschen nicht auf. Egal, ob es dein Kind, ob es dir selber, ob es dein Chef ist. Und Gott webt sein Wille konstant, manchmal sichtbar, manchmal aber sehr dezent, immer wieder in den Alltag rein. Und ich glaube, das soll uns wieder ermutigen, eben mit Gott unterwegs zu sein, noch mehr Gemeinschaft mit ihm zu suchen und herauszufinden, was willst denn du mit mir? Dass wir ihn können eher sein können mit unserem Leben dort, wo wir sind. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben Zeiten, wo geistlich dürr sind. Es gibt Zeiten, wo wir vielleicht wenig mit Gott erleben. Es gibt Zeiten, wo sich Gott vielleicht nicht klar zeigt und wir immer genau wissen, was er will, was dran ist. Aber du darfst wissen, Gott regiert. Gott regiert über alle Menschen. Über alle Zeiten, über alle Momente von deinem Leben. Und du darfst sicher sein, dein Leben und sogar die Geschichte von dieser ganzen Welt, das läuft nicht einfach an Gott vorbei. So, als hätte er kein Interesse, was hier abgeht. Sondern, ich glaube, es läuft daraus heraus, dass er soll verherrlicht werden und geehrt werden. Und wie es im Römer steht, dass alles auch zu meinem Besten soll dienen. Und das ist nicht das, was wir vielleicht sehen, erkennen. Es ist nicht immer das, was wir erleben. Und gleich, glaube ich, schlussendlich dürfen wir erkennen, oder werden wir mal erkennen, dass alles zu unserem Besten dient, was Gott mit uns macht oder die Wege, die er uns führt. Und vergiss nie, Gott ist dir viel näher, als du denkst. Gott ist deinen lieben Leuten viel näher, als du denkst. Gott ist vielleicht anstrengenden Leuten in deinem Leben viel näher, als du denkst. Der Albert Einstein, den wir ja so ein bisschen als Aarauer schimpfen, er hat mal gesagt, falls Gott die Welt geschaffen hat, und davon gehe ich aus, dann war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können. Das Leben mit Gott ist nicht immer Jubel und Heiterkeit. Das Leben mit Gott ist nicht immer einfach, alles ist klar und ich weiß, was ich muss machen und ich habe keine Sorgen und Probleme mehr. Und ich glaube, das kennen wir alle gut in unserem Alltag. Und vielleicht, oder nicht selten, haben wir Fragen wie die folgenden. Wieso spüre ich so wenig von Gott, von seiner Gegenwart in meinem Alltag? Und wenn wir im Buch von der Esther so gut können sehen, wie Gott das steuert und macht, wieso sehe ich denn das nicht in meinem Leben, in meinem Alltag? Oder wieso ist Gott nicht da, wenn ich ihn dringend brauche? Wieso gibt Gott mir nicht Antwort, wenn ich ihn suche? Mache ich etwas falsch? Und wenn ja, wie weiß ich, was ich falsch mache oder dass ich etwas falsch mache? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du so einen Moment. Ich kenne den Moment, wo ich mich frage, wo ist Gott? Oder wo ich mich frage, was mache ich eigentlich da? Mein ganzes Leben. Macht das Sinn? Aber dann gibt es immer wieder die Momente, wo ich Gott so klar und deutlich erleben darf, dass ich weiss, Gott lebt. Gott existiert. Jesus lebt. Jesus ist real. Und ich kann durch den Geist Gottes Verbindung haben zu ihm, Beziehung leben zu ihm. Aber so Fragen, die gehören auch dazu. Die sind auch Teile von unserem Leben mit Gott. Und in all diesen Fragen gibt uns Gott ein Versprechen. Und das ist, glaube ich, das häufigste Versprechen in der Bibel. Und das ist das folgende. Ich bin bei euch. Gott ist bei dir. Das ist ein Versprechen, wo wir durch die ganze Bibel durchfinden. Das ist ein Versprechen, das finden wir bei Adam und Eva. Und zwar nicht vorher, sondern nach dem Sündenfall, nachdem, dass die Beziehung mit Gott in Bruch gegangen ist. Das ist ein Versprechen, das wir beim Noah, beim Abraham sehen, beim David, bei der Maria, beim Paulus, durch die ganze Bibel durch, sehen wir immer wieder das Versprechen. Ich bin bei dir. Der Plan von Gott ist nicht etwas, das wir immer gerade erkennen. Immer gerade wissen, das ist es jetzt. Es ist nicht etwas, das immer gerade klar ist. Aber du darfst wissen, egal was dich jetzt in der nächsten Woche erwartet, eben vielleicht als Lehrer der Schule starten, und man nicht weiss, was für eine Klasse das ich habe, oder einen neuen Job, oder was auch immer dir begegnet in der nächsten Woche, vielleicht wieder zurückkommen nach der Ferienzeit. Du darfst wissen, Gott ist mit dir dabei. Er ist an deiner Seite. Er ist nicht einfach weg. Und eben gerade dann, wenn nicht alles klar ist, gerade dann, wenn Fragen ohne Antworten da sind, darfst du wissen, dass da drinnen eigentlich der Glauben anfängt. Und zwar so, wie wir das lesen in Hebräer 1,11. Was ist denn jetzt der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Egal, welche Fehler du gemacht hast oder mit dir trägst, egal, welche Baustellen vielleicht in deinem Leben sind, Gott kann aus allem etwas Gutes werden. Und das werden wir auch bei der Esther durch die ganze Geschichte sehen und feststellen, wie Gott immer wieder, auch aus nicht so coolen Sachen, etwas Gutes kann machen daraus. Auch dann, wenn du versagst, auch dann, wenn es krumm gelaufen ist. Deine Geschichte ist nicht fertig heute, an diesem Tag. Deine Geschichte geht weiter. Und solange du lebst, ist Gott an deiner Seite und will mit dir Geschichte schreiben. Und du hast jeden Tag wieder die Möglichkeit zu sagen, Gott, egal ob ich dich jetzt spüre oder nicht, da bin ich. Und mit dir möchte ich den Tag in Angriff nehmen. Mit dir möchte ich durch den Tag. Lass du mich nicht los. Und ich möchte mit einem Zitat zum Schluss kommen von Bill Wilson. Und er hat gesagt, der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ist sehr einfach. Meistens heisst Gewinnen einfach nicht aufzugeben. Und so darfst du dranbleiben an Gott. Auch wenn du ihn vielleicht nicht gerade so spürst. Gib nicht auf. Such immer wieder die Gemeinschaft mit ihm. Denn er hat ein Rieseninteresse, mit dir unterwegs zu sein. Und du darfst wissen, Gott ist viel näher, als du dir das vielleicht denkst. Gott ist dir viel näher, als du es vielleicht im Moment spürst. Er lässt dich nicht los. Ich bete noch zum Schluss. Vater, wir wollen dir danken. Danke für die Geschichte von der Esther, und wir dürfen miteinander die Tür gehen in die nächste Zeit. Danke, dass du ein Gott bist, der eben viel näher ist, als wir uns das denken. Und auch wenn wir dich nicht spüren, auch wenn wir dich vielleicht nicht gerade hören, du verlässt uns nicht, sondern du hast gesagt, ich bin bis euch bis am Ende der Zeit. Und das ist ein Riesenversprechen. Und das wollen wir in Anspruch nehmen. Und ich bitte, dass wir das erleben dürfen. Jetzt in diesem nächsten halben Jahr gerade. Egal, was auf uns zukommt. Egal, was uns begegnet. Schenke uns den Glauben, der darauf vertraut, dass du da bist und gegenwärtig bist. Schenke uns einen Glauben, der immer wieder sieht, der offene Augen hat für dein Wirken, dass wir erkennen und sehen, was du tust. Neben uns, aber auch mit uns. Wir wollen dir alle Ehre geben, Vater. Danke vielmals. Amen.